Exits.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sprechen und mit ihnen über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits und über alles, was wichtig sein könnte oder wichtig wird aus Sicht der Investoren, also Trends. Manchmal sind es IPO-Anbahnungen, davon gibt es aber momentan natürlich weniger. Wir sprechen aber über Geschäftsmodelle und wir sprechen auch über neue Fonds. Und heute haben wir gesprochen über eine Finanzierungsrunde. Ein spannendes Thema, muss man sagen. Ein Unternehmen, an das ich ungelogen gerade neulich gedacht habe, weil ich die alten Cover von unserem Magazin Berlin Valley durchgegangen bin und habe gesehen, ach, da gibt es ein Unternehmen, die hatten wir mal auf dem Cover, von denen haben wir nichts mehr gehört, die leben aber noch. Und ja, jetzt haben sie sich zurückgemeldet mit einer Finanzierungsrunde, die hat Olaf eingeordnet. Es gibt ein paar Fragen in dem Kontext, die sind noch ein bisschen offen, deswegen versuchen wir das Unternehmen auch in den Podcast zu bekommen. Und wir haben aber auch über einen neuen Fonds gesprochen, einen Fonds, wo ich mich erstmal kneifen musste, weil ich den Namen noch nie gehört hatte, aber auch dahinter gibt es eine Story, auch die hat Olaf recherchiert, von daher freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier, wie gesagt, Olaf Jacobi von Capnemic.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Sehr schön. Ja, ich freue mich. Olaf Jacobi ist wieder hier von Capnemic. Hallo, Olaf.
Hallo, Jan. Schön, wieder dabei zu sein.
Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich sage immer Capnemic. Ich glaube, offiziell sogar Capnemic Ventures, ne? Aber dann erzähl doch du mal vielleicht ein paar Sätze zu euch.
Nee, offiziell Capnemic Ventures Management GmbH. So ist die eingetragene Firma. Aber es ist Capnemic, weil es ist ja ein Eigenname. Den gibt es auch nur einmal. Aha. Und deshalb Capnemic reicht vollkommen.
Ah ja, ich hatte auf Crunchbase geguckt. Da steht nämlich Capnemic Ventures. Und da hatte ich auch gesehen, ihr habt zwei neue Runden announced. Vielleicht magst du auch da vielleicht ein paar Sätze zu sagen, ne? Sunhead hatte ich ja auch schon einen Podcast hier.
Genau, ich glaube, der Lukas Vogt, ehemaliger Investment Manager, war 4 oder 5 Jahre bei uns. Der war gestern bei euch im Podcast
genau.
Und hat Sunhead vorgestellt. Kann ich wirklich nur empfehlen. A, super Typ. B, klasse Unternehmen. Und ja, hört's einfach mal rein. Podcast von gestern. Und das zweite ist Zageno. Das ist ein Portfoliounternehmen von uns. Die haben schon insgesamt 120 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die haben jetzt eine weitere Runde bekannt gegeben.
Stark. Sag vielleicht kurz, was Zageno macht.
Zageno ist ein Marketplace für Life Science Produkte. Ja, das ist also quasi ein Aggregator in einem sehr fragmentierten Markt. Und wenn ein Institut oder ein großes Unternehmen, was sehr viel Produkte aus dem Life Science Bereich, zum Beispiel so Clinical Test Kits und so, einkaufen möchte, dann sind das über hunderte von Lieferanten, und Zageno aggregiert die und macht natürlich das Einkaufen, Preisvergleiche, Budgeting viel einfacher.
Stark. Und wären das jetzt so zwei Themen, wenn man jetzt mal irgendwie Capnemic insgesamt betrachtet, wo du sagst, da schlägt dein Herz am meisten für, oder wie würdest du sagen, sind eure, sagen wir, eure Investment-Richtungen, welche Themen stehen ganz oben?
Also das Herz schlägt natürlich immer am meisten für die Unternehmen, die man so ganz frisch finanziert hat und wo man so ganz intensiv involviert ist. Beide passen zu unserer Ausrichtung. Zageno einmal im B2B-Marketplace-Bereich. Und Sunhead im SaaS-Segment bietet eben Lösungen für den ESG-Bereich für Großunternehmen. Aber wir haben eben auch wirklich so Deep-Tech-Investments wie eine QuantPi oder eine Cure. Alles, was so B2B-Software, schnell skalierende Unternehmen angeht, arbeiten wir uns rein. Und die findet man dann auch häufig bei uns im Portfolio wieder.
Mhm. Du hast zwei Themen heute mitgebracht. Dann fangen wir mal mit dem ersten an. Sehr unterschiedliche Themen. Das erste, da habe ich mich gefreut, dass es die noch gibt, denn ich habe neulich tatsächlich an die gedacht, die waren mal bei uns auf dem Cover mit Berlin Valley vor, ich würde mal vermuten, 5, 6 Jahren oder sowas. Und ich habe seitdem nichts mehr von denen gehört und hatte die eigentlich gedanklich abgeschrieben. Aber ja, da sind sie wieder, ne?
Ja, das erste Thema, und damit muss ich mich heute mal ein bisschen beschäftigen, mit Spectrum.io. Spectrum wird geschrieben S-P-E-C-T-R-M und dann .io. Das ist ein No-Code-Chatbot-Builder. Und ehrlich gesagt dachte ich so, dass der Drop schon längst gelutscht ist. Mhm. Aber es freut mich wirklich, dass die eine Runde gemacht haben. Die haben 6 Millionen eingesammelt. Und du hast recht, die sind 2016 gegründet und haben 2016 1,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dann gab es ein Convertible Note 2019. Runa Capital ist mit 3 Millionen 2020 eingestiegen. Und jetzt haben die eine 6,5 Millionen US-Dollar-Runde gemacht. Hätte ich nicht erwartet.
Hm. Das Thema, du sagst, der Drop ist gelutscht, das war damals, als die rauskam, war das echt ein Hype-Thema. Ne? Da sind unglaublich viele Unternehmen in dem Bereich gestartet und die wirkten aber so für mich, so als, ich glaube, ursprünglich, glaube ich, Berliner Unternehmen, wirkten für mich sehr frisch. Ne? Auch hatten dann BDMI, glaube ich, mit reingenommen, sehr schnell US-Ambitionen. Da hatte ich damals sehr für mich so sehr viele Haken dann gemacht, aber dann hat man halt lange nichts gehört. Ne?
Das gesamte Chatbot, die erste Chatbot-Welle, die war so 2016, 2017, und der eine oder andere Hörer, Hörerin erinnert sich wahrscheinlich an E-Bot 7. Da gab es noch viele, viele andere und es gibt noch weiterhin einige, aber das war so die erste Welle. Mhm. Einige haben es nicht geschafft, andere wurden verkauft, wie ein E-Bot 7. Und deshalb dachte ich eigentlich auch, dass da jetzt nicht mehr so richtig viel passiert. Insbesondere, weil natürlich so die darunterliegende Technologie, nämlich das Machine Learning oder die AI, sagen, das kann man jetzt gar nicht mehr selber bauen, das kann man jetzt integrieren, also OpenAI und andere.
Ist eine Commodity geworden, ne, eigentlich, ja.
Die Kerntechnologie ist wirklich eine Commodity geworden und jetzt geht es eigentlich nur noch um die beste User Experience und Verbindung zwischen CRM, ERP-System und dann eben den Kommunikationskanälen. Und das macht eine Spectrum, aber dennoch hätte ich nicht erwartet, dass die jetzt nochmal eine Runde raisen und anscheinend funktioniert es ja bei denen.
Dann vielleicht mal andersrum drauf geschaut, was muss ein Unternehmen mitbringen, um in einem Markt, der eigentlich von möglicherweise Commodities und wahrscheinlich auch sehr viele Challenger links und rechts hat, dann trotzdem eine Runde raisen zu können, weil es muss ja irgendwas geben, was dann die Investoren, die sind ja jetzt wahrscheinlich die verstehen wahrscheinlich ihren Job, ne? Die müssen ja irgendwas gesehen haben, was dann hinten raus irgendwie genug Fantasie begründet, oder?
Generell gehe ich mal davon aus, dass jeder Investor seinen Job versteht. das ist jetzt auch kein Bashing, aber ich versuche natürlich auch in der Vorbereitung für diesen Podcast ein paar Löcher in die einzelnen Cases reinzuschießen. Und bei Spectrum fehlt mir die Fantasie, ehrlich gesagt. Ich habe auch das Deck angeschaut, das wurde ja veröffentlicht. Mhm. Die Umsätze, die laufen relativ flach, also die wachsen jetzt auch nicht unbedingt signifikant.
Echt, ja? Weil ich dachte, sie haben ja tolle Kunden, ne? Also zumindest ein paar starke Brands dabei. Deswegen hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass das vielleicht der Stein des Anstoßes, die Motivation für die Investition ist.
Ja, wahrscheinlich ist was vorhanden, was nicht im Deck drin ist, weil ansonsten kann man sich nur schwer eine 6 Millionen Runde erklären, weil der Markt ist eben doch sehr gut bevölkert, wollen wir es mal so ausdrücken. Also aus Deutschland kennt man eine Cognigy zum Beispiel. Mhm. Und dann der 800-Pfund-Gorilla im Markt ist sicherlich eine Intercom, die wirklich mit ganz, ganz günstigen Einstiegspreisen auch agiert. Mhm. Aber dann gibt's eine Landbot.io, Zendesk selber bietet sowas an, eine Botsonic, eine Chatfuel. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Und da finde ich sehr schwer, sich abzugrenzen. Mir ist jetzt nicht geglückt, eine Abgrenzung zu sehen. Aber vielleicht ist das ja ein guter Ansatz, dass ihr nochmal die Gründer in den Podcast reinholt. Mhm,
total. Weil, also ich finde das erstmal von der, Durchhaltevermögen, ne, Resilienz und so weiter, ist das schon beachtlich, weil das ist jetzt kein Hockeystick, den man hier sieht. Und trotzdem haben die jetzt irgendwie nach 7 Jahren so eine Runde geraced, die jetzt auch nicht gigantisch groß ist. Das heißt, irgendwie ist das, würde ich sagen, Durchhaltevermögen. Da muss man erstmal seinen Hut vorziehen, ne?
100%. Die haben die letzte Runde vor 2,5 Jahren geraced, davor lange Zeit nichts. Und der Jendrik Höft, das ist der eine Co-Founder, der Max Kosiolek und der Manfred Stellenberg, die halten lange durch und haben ihr Unternehmen anscheinend so ausgerichtet, dass sie kapitaleffizient ein paar Jahre jetzt überwintern konnten. Und ich glaube, jetzt auch mit einem anderen Ansatz nochmal durchstarten, weil die eigene Kerntechnologie, die haben sie, glaube ich, abgeschrieben, sondern die wird nicht weiter verfolgt. Denn sie haben selber jetzt auch in der Pressemitteilung geschrieben, dass sie auf OpenAI setzen. Das heißt, Spectrum selber wahrscheinlich eigentlich nur noch eine API entwickelt, um ERP-Systeme, CM-Systeme mit den verschiedenen Chats und Kommunikationskanälen zu verbinden.
Jetzt ihr als Frühphaseninvestor, wenn man jetzt 2016 investiert, dann will man doch wahrscheinlich in der heutigen Zeit so nach 7, 8, 9 Jahren irgendwann seinen Exit auch sehen. Ne? Jetzt, davon sind die wahrscheinlich jetzt noch, was die Rundendimension angeht, weit weg, oder?
Das wäre jetzt spekulativ. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass sie noch weit weg sind, weil die müssen erstmal wachsen, damit sie in irgendeiner Art und Weise interessant sind für potenzielle Käufer. Mhm. Ein Venture-Fonds hat eine Laufzeit von 10, 12 Jahren, im Schnitt weltweit etwa 14, 15 Jahren. Mhm. Und irgendwann muss jeder Investor auch einen Exit finden. Aber ich kann jetzt nicht nur wild spekulieren, wie die Fondslaufzeiten der Investoren sind, die da frühzeitig investiert haben. Vielleicht sind auch einige, die in der Seed-Runde investiert haben, jetzt im Secondary rausgegangen. Das weiß man nicht.
Und potenzielle Exit-Kandidaten, weil du es gerade ansprichst, wer könnte sowas kaufen? Ist das dann vielleicht so ein HubSpot, Salesforce, so die Ecke oder wo würdest du die verorten?
Puh, schwierig. Super schwierig. Also eine Salesforce bietet sowas selber an. HubSpot weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich habe schon gesagt, Zendesk hat ein eigenes Tool.
Ja, genau.
Ich glaube eher, dass es was Aggregierendes, was die dort bauen. Wer das denn wirklich mal kauft, keine Ahnung.
Also gibt noch ein paar Fragen. Wir versuchen, immer einen Podcast zu bekommen. Ist ja wirklich ein spannendes Thema und ich ziehe erstmal trotzdem meinen Hut davor, wie lange die jetzt so durchhalten. Ist natürlich immer, und das soll jetzt gar nicht despektierlich gemeint sein, gibt immer so, glaube ich, auch diese Frage, die man sich selbst stellen muss. Wenn man ein totes Pferd reitet, ne, muss man vielleicht auch irgendwann absteigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier, ob so eine Frage zwischenzeitlich mal aufkam, aber das braucht man auch für die eigene Motivation. Es muss irgendwie immer vorangehen, oder?
Also, dass das Pferd tot ist, das glaube ich nicht, sonst wären jetzt nicht 6 Millionen reingeflossen. Was die Motivation der Investoren war, ich glaube, 3TS Capital Partners ist der Hauptinvestor jetzt in der Runde. Sind aber insgesamt 5 Investoren, die mitgemacht haben. Wie gesagt, ich kann auch nur spekulieren, dass das jetzt ein schnell wachsendes Unternehmen ist, das sehe ich nicht anhand des Pitch-Decks. Dass der Markt, wie sagt man so schön, ein Blue Ocean ist, auf keinen Fall.
Okay. Eigentlich eher red, ne? Ja, ja.
Es ist red und sehr, sehr crowded. Also wirklich, da sind so viele unterwegs. Und mich würde wirklich interessieren, wie die sich abgrenzen zu den 20, 30, 40 anderen Anbietern, die wir allein in Europa haben, plus noch die amerikanischen.
Und das Ganze noch, darf man auch nicht vergessen, vor dem Hintergrund des aktuellen Marktumfelds. Ne? Das ist ja auch gerade wirklich nicht leicht, Kapital zu bekommen und dann erst recht für ein Unternehmen, das vielleicht sich nicht differenzieren kann eigentlich. Also Hut ab auch dafür, oder?
Wie gesagt, das warum investiert wurde, ich wiederhole mich jetzt, weiß ich nicht. Aha. Was ich aber schon sehr ambitioniert finde, ist die Tatsache, dass sie in der Pressemitteilung geschrieben haben, dass sie mit 6 Millionen in die USA gehen wollen und da mal den Markt antesten. Das halte ich für sehr schwierig, weil jeder, der es schon mal gemacht hat oder Unternehmen unterstützt hat, die in die USA expandieren, weiß, dass man mit 6 Millionen, wenn man in in New York landet, in Boston das Geld ausgegangen ist. insbesondere, weil der Wettbewerb in den USA noch größer ist als in Europa.
Du hast ja ein zweites Thema mitgebracht. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema. Sehr spannend. Ich muss mich mal kneifen, weil ich dachte, ich kenne einen großen deutschen Fonds nicht, der jetzt seine zweite Generation aufgelegt hat. Hab dann aber gesehen, die hießen mal anders, ne?
Mit einem Schmunzeln. Ich wusste, mir ging es genauso. Ich habe die Pressemitteilung gestern kam sie, glaube ich, rausgelesen. Mhm. Itrium oder Yitrium hat ein 400 und ich glaube 3 Millionen Euro Fonds Gross Capital geraced und ich habe erstmal gesagt, habe ich jetzt irgendwas verpasst im Markt? Ich kannte den Namen nicht. Dementsprechend ganz liebe Grüße an Axel, Dirk und Tim. Ich glaube, das sind die 3 Gründer von ehemals Digital Plus. Den Namenswechsel habe ich verpasst im Markt. Der ist im Januar, fand im Januar statt. Also Yitrium, früher bekannt als Digital Plus, hat den zweiten Growth Fund, B2B Tech Growth Fund, geraced mit 403 Millionen. Zweite Frage, die ich mir gestellt habe, was ist Yitrium? Ich habe anscheinend in Chemie nicht aufgepasst. Für alle, die sich interessieren, es ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Y und Ordnungszahl 39.
Spannend, ja. Ja, also ich habe wirklich, ich muss mich kneifen, ich habe das alles nicht verstanden, aber ich finde Digital Partners, Digital Plus Partners, die kennt man natürlich lange, die haben auch schon viele gute Investments gemacht, ne?
Die haben ein ganz spannendes Portfolio, in der Tat. Und aber vielleicht nochmal so den Kontext. Warum begeistert mich das, dass hier neues Growth Capital, also ab B-Runde aufwärts, für hauptsächlich deutsche Tech-Unternehmen geraced wurde in der heutigen Zeit? Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückschauen, gab es eine große Lücke in der Seed-Finanzierung bis 2008, würde ich sagen. Ne? 2006 kam auch der Gründerfonds und dann gab es weitere Seed-Investoren, weil auch klar wurde, da ist Bedarf. Dann gab es eine große Lücke, was Kapital im Markt angeht, so bis 2015, 16 für A-Runden. Aber die Lücke, was deutsches Kapital, also von deutschen Fonds im Growth Cases angeht, die haben wir immer noch. Wenn man sich den Markt anschaut, dann gibt es eine Cadence Growth Capital, eine HV Capital, die haben jetzt auch gerade einen neuen Fonds geraced, eine DTCP, aber die ja nicht weltweit investieren. Und ein Fonds, der sich wirklich hauptsächlich um Dach kümmert, wie eben Digital Plus, jetzt Yttrium, davon kann es bestimmt noch 2, 3, 4 mehr geben. Das Marktpotenzial ist da. Und insbesondere in der jetzigen Zeit, wo sich doch einige englische und amerikanische Growth Investors ein bisschen zurückziehen die Hand auf der Tasche haben, ist da absolut Platz und wir haben super Unternehmen im Markt, die jetzt eben in die Late B oder auch C-Runden reingehen und Geld raisen.
Brauchst du da noch eine Differenzierung in dieser Stage oder ist das dann quasi einfach ein Anbieter von vielen? Also mir ist in Later Stage nicht so ganz klar, wer da mit welchen Argumenten man da aufwartet.
Ja, Differenzierung. Die Hauptdifferenzierung ist eigentlich so für Later Stage Investoren Zugang zum weiteren Kapitalmarkt, auch Erfahrungen mit IPOs und dann natürlich weitere Internationalisierung. Was Technologie angeht oder Company Building, das brauchen wir da nicht mehr, weil die Unternehmen, die in C-Runden finanziert werden, die sind gut aufgestellt. Da geht es eigentlich dann noch um Feintuning und natürlich eben auch Zugang zu weiteren Kapitalmärkten, dann eben auch zum Public Markt.
Ich hatte gelesen, bis zu 50 Millionen pro Company, ne? Das ist dann schon auch echt eine Hausnummer.
Ja, 50 Millionen, also beim 400 Millionen Fonds werden sie sicherlich vielleicht nicht ein, zwei immer, Mal ja, machen. Genau. Nicht immer, ja, sonst wäre der Fonds relativ schnell ausinvestiert.
Und vielleicht nochmal zum Marktumfeld. Das war ja jetzt schon das Final Closing, ist ja auch eine Leistung, ne, heutzutage.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, wann die das First Closing hatten, aber in der heutigen Zeit, die werden sicherlich seit 1,5 Jahren unterwegs sein, in der heutigen Zeit einen 400 Millionen Growth Fund hinzustellen, Hut ab. Und jeder, der selber Fundraising für einen Fonds seit 1,5 Jahren betreibt, weiß, wie schwierig das gerade ist. Die LPs, also die Limited Partners, die in Venture-Fonds wie in Capnemic oder eben jetzt eben in Yttrium investieren, sind sehr zurückhaltend geworden. Und wir denken auch, dass es in 2023 noch etwas so zurückhaltend bleibt, bevor es denn in 2024 sich jetzt sicherlich wieder ändert, weil Anlagedruck ist auch bei den LPs vorhanden.
Ich war, jetzt hier in Berlin war gerade die Super Return. Ich habe so auf dem einen oder anderen Gespräch danach schon gehört, dass weniger LPs oder potenzielle LPs unterwegs waren als sonst. Ne? Das heißt, man hat wahrscheinlich generell einfach so ein bisschen eine Zurückhaltung. Ne?
Es ist eine Zurückhaltung. Ich war letzte Woche in Wien auf einer Konferenz, wo sich LPs und GPs getroffen haben, mit einigen LPs gesprochen und 2023 wird sicherlich das Jahr des Abwartens und schauen wir mal sein. Aber natürlich, das alles ist zyklisch und das wird auch wieder nach oben gehen.
Cool. Also umso schöner, dass es jetzt Yttrium, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, dass es die jetzt gibt. Ne? Also Glückwunsch nochmal. Wir versuchen auch die mal in Podcast zu bekommen. Ist ein spannendes Thema, ein schönes Signal. Ne?
Ist ein super Signal für den deutschen Markt und ich freue mich für das Team und ich freue mich aber auch insbesondere für die vielen Technologieunternehmen aus Deutschland, die jetzt eben nicht über einen Teig oder über einen Ärmelkanal schielen müssen und vom deutschen Growth Investor jetzt eben auch Geld einsammeln können.
Cool. Olaf, du, und wenn man dir eine Freude machen will, wer darf sich bei dir melden?
Alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die im B2B, Software, hauptsächlich Softwarebereich unterwegs sind, von Pre-Seed, Seed, Series A. Und ja, wir freuen uns auf jedes Pitch-Deck und beantworten auch jede E-Mail.
Super. Du, ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht, wie immer, ne?
Danke, Jan.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war Olaf Jacobi von Capnemic und das war Investments und Exits für heute. Ein tolles Gespräch fand ich, sehr vielschichtig, haben wir relativ selten, dass wir über ein Unternehmen reden, das schon so lange dabei ist und sich dann irgendwann zurückmeldet mit einer Finanzierungsrunde und sich scheinbar dabei auch noch ein bisschen neu aufgestellt hat. Also sehr spannend, versuchen wir einen Podcast zu bekommen und der Fonds, Olaf hat es ja schon gesagt, echt ein tolles Signal für den Standort. Auch da Glückwünsche ans ganze Team, versuchen wir hier auch einen Podcast zu bekommen. Also von daher ein schöner Brückenbau in möglicherweise die nächsten Gäste dieses Formats hier. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst, wir freuen uns immer über neue Hörer und Hörer. Und ansonsten kurz der Hinweis, wenn euch Investments und Exits interessieren, wir haben ja einen dedizierten Newsletter speziell für dieses Thema gelauncht. Den könnt ihr abonnieren auf www.startupinsider.de. Da findet ihr alle Newsletter, die wir anbieten, unter anderem unseren täglichen, dann einen zum Thema Krypto, einen zum Thema Investments und Exits und seit ganz neuem, und der ist wirklich super, einen zum Thema People. Das heißt, wenn euch Jobwechsel, Karriereschritte oder möglicherweise auch nur Gossip interessieren, unbedingt mal vorbeischauen. Ich glaube, das ist ein ganz toller Newsletter geworden. Den könnt ihr auch kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de. So, das war's für den Moment. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher, würde mich freuen. Oder ansonsten spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de/Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de/Gesellschafter.